So, wir haben letzten Sonntag begonnen, uns mit einigen Versen aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper zu beschäftigen. Ich gebe einen kurzen Rückblick dazu, wer letzte Woche nicht da war, dass man einmal kurz drin ist. Gemäß der alten kirchlichen Tradition befand sich Paulus, als er den Philipperbrief schrieb, gerade in der Gefangenschaft in Rom. Und er hatte bis zu diesem Zeitpunkt eine ganze Menge schwieriger Erfahrungen hinter sich. Er saß wegen dem Evangelium einige Jahre schon in Haft. Er hat des Öfteren in Lebensgefahr geschwebt. Und diese unbequeme Situation dauerte jetzt noch an, weil er nicht wusste, was kommen würde. Urteilsverkündung war noch nicht da. Nicht gerade die besten Voraussetzungen für ein unbeschwertes Leben, ein sorgenfreies Leben, nicht wahr? Und trotzdem spürt man im Philipperbrief an fast jedem Vers, dass Paulus auch in dieser Situation durch und durch optimistisch ist. Und wir haben uns letzte Woche begonnen zu fragen, wie macht der das? Wie hat der das geschafft, dass er auch unter bedrückenden Umständen so umgehen kann und so nach vorne schauen kann? Und natürlich die Frage, kann man sowas lernen? Können wir das auch? Was ist dafür notwendig? Ich lese den Text jetzt nicht mehr, du kannst ihn überblättern. Wir haben gesehen, der entscheidende Schlüssel für Paulus positive Lebenseinstellung hängt von der Frage ab, die er an sein Leben und an die Situation stellt. Es gibt ja verschiedene Fragen, die wir so an unser Leben stellen können. Da gibt es zunächst mal natürlich die berühmte Warum-Frage. Warum ist gerade mir das passiert? Diese Frage schaut in der Regel in die Vergangenheit und gerade bei schlimmen Dingen und Schicksalsschlägen schaut sie immer wieder zurück und sagt, warum ist das damals so gekommen? Warum musste das gerade mir so passieren? Eine rote Ampelphase länger und mein Leben wäre völlig anders verlaufen. Man kann bitter werden, wenn man nach einem Schicksalsschlag seine Seele schutzlos dieser Frage ausliefert, weil es keine Antworten gibt. Auch als Nachfolger unseres Herrn Jesus Christus werden wir ganz oft keine Antwort auf diese Fragen in diesem Leben bekommen. Dann gibt es die Frage, wie geht es mir? Das ist die Frage immer nach dem gegenwärtigen Stand. So, ne? Das ist immer so dieses Pulsfühlen. Wie geht es mir gerade? Geht es mir gut oder geht es mir nicht so gut? Und wie geht es den anderen? Das ist immer ganz wichtig dabei. Geht es den anderen besser als mir? Dann wird es schon richtig gefährlich. Ne? Dann denke ich schon, oh, wieso bin ich benachteiligt? Wir werden zwangsläufig unzufrieden bei dieser Frage, wie geht es mir und wie geht es mir im Vergleich mit anderen? Weil man bei dieser Frage immer schlechter abschneiden kann, wenn man es nur will. Du musst nur lang genug nach einem suchen. Dann findest du einen, dem es besser geht als dir. Dann bist du wieder unzufrieden. Dann hast du wieder deinen Willen. Es ist unsinnig. Es ist unsinnig, so zu fragen. So, bis hierhin sind wir gekommen und an dieser Stelle wollen wir jetzt wieder einsteigen, denn genau das ist die Situation, in der Paulus sich befindet. Paulus hatte ja in der Vergangenheit eine ganze Menge Ungerechtigkeiten zu erdulden gehabt. Und stellt euch vor, er hätte dauernd nur gefragt, boah, warum ist mir das damals passiert? Hätten die sich keinen anderen aussuchen können für eine Steinigung? Oder, da fahre ich einmal mit dem Schiff, ne? Schon geht's unter. Ne, der arme Paulus, also der hätte ja auf so viele Sachen gucken können und sagen können, das ist schiefgelaufen und das ist schiefgelaufen in meinem Leben. Und jetzt saß er im Knast und wusste nicht, wie es für ihn weitergehen würde. Und das ist dann genau diese gegenwärtige Situation. Ne? Da hätte er sich ja auch fragen können, wie geht es mir gerade jetzt? Es gibt so viele Leute, die sind lange nicht so fromm wie ich. Die beten lange nicht so viel wie ich. Die laufen draußen frei rum, die können machen, was sie wollen. Und wenn das so seine täglichen Gedanken gewesen wären, glaubt ihr, er hätte so einen frohen Brief geschrieben wie den Philipperbrief? Also ganz sicher nicht. Paulus stellt diese Fragen gar nicht erst. Das ist gar nicht das, was ihn interessiert. Das ist gar nicht die Richtung, in die er schaut. Paulus stellt eine ganz andere Frage. Er stellt sozusagen die Wozu-Frage. Er fragt dort in seiner Gefangenschaft, wozu kann diese Situation, in der ich jetzt bin, gut sein? Wozu kann sie nützlich sein? Was kann trotzdem noch Gutes geschehen? Was kann Gott jetzt immer noch daraus machen? Und das ist die Frage, die ja nicht nur in die Zukunft, die in Gottes Zukunft schaut. Und durch diese Frage kann Hoffnung und Zuversicht und Freude entstehen. Lass uns das mal versuchen, noch so ein Stückchen an diesem Text nachzuvollziehen. Da haben wir einmal den Vers 12. Da sagt er, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums, sogar noch gefördert hat. Als Paulus gefangen gesetzt wurde, da musste er zunächst mal feststellen, meine Haft vereitelt mir eine ganze Menge Möglichkeiten. Vieles von dem, was ich bisher konnte, kann ich jetzt nicht mehr. Ich sitze hier im Hausarrest und kann nicht raus. Und ich bin überzeugt, das war für Paulus nicht einfach. Wenn wir so die Apostelgeschichte und einige seiner Briefe lesen, dann merken wir, dass er so ein Vollblut-Evangelist war. Er zog so gerne durch die Gegend und hat Leuten von Jesus erzählt. Er hatte Feuereifer dabei und wollte den Menschen rund ums Mittelmeer möglichst vielen davon erzählen, dass Jesus Christus ihn gerettet hat. Und gerade er sitzt jetzt fest. Hausarrest, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, immer die gleiche Wand, immer der gleiche Raum. Das ist nicht einfach für einen Reiseevangelisten. Der müsste doch denken, oh, jetzt ist mein Leben dahin, oder? Das, was ich eigentlich kann, das, was mich eigentlich treibt, das Gott, was du eigentlich in mich hineingelegt hast, was ich leben will, das geht jetzt nicht mehr. Nur nach einer Weile merkt er, diese Haft, die verhindert zwar eine Menge Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite bietet sie mir auch eine Menge Möglichkeiten, die ich sonst gar nicht gehabt hätte. Vers 13. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Paulus war während seiner Gefangenschaft 24 Stunden am Tag an einen römischen Soldaten gekettet. Das machten die Römer so und das war nicht gerade angenehm. Ihr müsst euch mal vorstellen, man kann nicht essen, man kann nicht schlafen, man kann keinen Besuch empfangen, ohne dass nicht immer ein Bewacher neben dir ist. Bei allem, was du tust. Nur irgendwann hatte Paulus einen genialen Geistesblitz. Er sagte, wenn ich 24 Stunden an einen Soldaten gekettet bin, dann ist der arme Kerl 24 Stunden aber auch gekettet an mich. Der kann nicht weg. Der muss mit mir zusammen sein. Außer wenn Schichtwechsel ist. Gut, dann kommt der Nächste. Ist ja auch nicht schlecht. Der gute Mann muss jetzt ein paar Stunden bei mir bleiben und muss mitkriegen, wie ich bete. Der muss mitkriegen, wie ich mit Besuchern über Jesus rede. Der kann ja nicht die Ohren runterklappen. Geht ja nicht. Das ist doch eine super Gelegenheit. Und ich schätze das so, nicht, dass er denen auf den Senkel gegangen ist, sondern dass er angefangen hat, eine persönliche Beziehung zu seinen Bewachern zu bauen. Ganz offen und ehrlich mit ihnen umzugehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei der Wachmannschaft immer mehr zum Gesprächsthema wurde. Vielleicht am erstmal so ein bisschen komisch, ne? Das ist so ein Typ, der redet immer von so einem Jesus. Und dann mit der Zeit aber, glaube ich, waren Wachleute dann auch wirklich beeindruckt, weil sie kapierten auch, worum es geht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch welche zum Glauben an Jesus gekommen sind. Steht jetzt nicht da, aber es kann gut passiert sein. Und dann geht Paulus sogar noch einen Schritt weiter. Dann sagt er, auch die übrigen Prozessteilnehmer haben etwas vom Evangelium mitbekommen. Ne, das sagt er hier ja auch. Weit darüber hinaus hat es sich herumgesprochen. Schaut auch mal, wie Paulus hier seine Perspektive dreht und wie das sein ganzes Empfinden für sein Leben und für seine Situation verändert. Der Prozess gegen ihn wird auf einmal zu einer Kanzel für ihn. Und durch diesen Gerichtsprozess kommt Paulus jetzt zu Leuten, zu denen er sonst nie gekommen wäre. Schon in Palästina war er vor einem König und vor zwei Statthaltern und eine Menge Offiziere haben das mitgekriegt. Das waren Leute, die wären von sich aus nie in eine Pro-Christ-Veranstaltung gegangen. Die hätten ihn niemals irgendwo in der Synagoge gehört oder irgendwie so. Viele Leute, von denen wir auch in Geschichtsbüchern heute noch lesen, Nero, Herodes, Festus, Felix, die haben durch Paulus einmal im Leben das Evangelium gehört. Eine Gelegenheit, die sie nie gehabt hätten, wenn Paulus nicht diesen Weg gegangen wäre. Paulus hat begriffen, dass auch in ganz unbequemen, lästigen Situationen wie dieser Chancen stecken, wenn ich Gott vertraue, wenn ich mich auf Gottes Weg einlasse. Und nicht ständig nur dagegen opponiere und nicht ständig nur denke, Gott, warum kann ich nicht raus? Ich möchte doch so gerne Reiseevangelist sein. Ich will doch hier hingehen, ich will doch dahin gehen. Er hat begriffen, mein Gott kann Dinge zum Positiven ändern, wo ich erstmal nur Negatives gesehen habe. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter. Vers 14. In Vers 14 heißt es jetzt, und bei den meisten Geschwistern, also Glaubensgeschwistern, Leute, die mit ihm gemeinsam glaubten an Jesus, ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bis hierher haben wir gesehen, Paulus dachte in diesem Stadium seiner Gefangenschaft nicht mehr darüber nach, was geht hier nicht, sondern er fragte sich immerhin schon mal, was geht hier noch? Was kann ich noch gerade so schaffen, machen? Hier in Vers 14 überlegte er sogar, was geht gerade hier? Was geht nur hier? Was kann mein Leben gerade hier bewirken? Und als er darüber nachdachte, erkannte er, wenn ich als Christ in dieser Situation mein Vertrauen auf Gott nicht fahren lasse, dann wird das zu einem Beispiel für andere. Wenn ich jetzt an Gott festhalte, dann erleben die das an mir, dass meine Beziehung zu Jesus jetzt hält, dass sie in dieser Situation jetzt trägt. Und dann kann das viele Christen total ermutigen. Das hätten die sonst nicht so erlebt. Da hätten die sonst gar nicht so ein Beispiel für gehabt. Jetzt ist hier eine Möglichkeit, auf diese Art und Weise meinen Leuten, meinen Glaubensgeschwistern, die mit mir gemeinsam an Jesus glauben, zu zeigen, dass der Glaube echt ist und dass er trägt und dass er hält. Und so führte Paulus mitten in dieser scheinbar sinnlosen Gefangenschaft ein geistlich ungeheuer sinnvolles Leben, fruchtbares Leben. Und er hatte, so glaube ich das jetzt aus heutiger Sicht, er hatte aus dem Gefängnis heraus eine Außenwirkung, die er mit allen Predigten rund ums Mittelmeer niemals gehabt hätte. Denn wisst ihr, auch am 26.03.2023 lesen Menschen diesen Philipperbrief bis heute und schauen hinein, wie ist es denen damals gegangen. Und können das erkennen, wenn ich mein Vertrauen auf Gott nicht fahren lasse, dann kann ich erleben, wie plötzlich Dinge in meinem Leben sich noch zum Guten wenden. Und dann kann ich erleben, wie ich in einer scheinbar bedrückenden Situation gerade da zum Segen werden kann für andere. Etwas Gutes tun kann, sein kann für andere. Wie Gott mich gerade hier gebrauchen kann für andere. Was für eine Chance. Es liegt an dir. Wie du darauf reagierst. Welche Fragen du an dein Leben stellen möchtest. Jetzt kommt es nochmal zu einer Verschärfung der Situation, Vers 15. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Es waren hier ganz offensichtlich in Rom so ein paar Christen in leitenden Positionen, die hatten so mit dem Neid so ihre Schwierigkeiten. Wir müssen es mal hineinversetzen, die haben jahrelang in Rom gearbeitet, hatten so ihre kleine Gemeinde vielleicht da. Und mit einmal kommt da dieser Paulus, wird er noch gefangen gesetzt und auf einmal laufen die Leute zu ihm in die Seelsorge und sagen, boah, bei dem ist was los. Bei dem ist so richtig was Geistliches, da will ich hin. Da ist. Und die konnten das mit ihrer Arbeit gar nicht so richtig unter einen Hut kriegen, weil sie irgendwie empfanden, wir machen noch hier schon seit Jahren treu unsere Arbeit und jetzt kommt da so ein dahergelaufener Spacko und sitzt noch im Knast und die Leute rennen zu ihm und wollen ihn hören und wollen von ihm Rat haben. Die haben das mit dem Neid nicht so richtig unter Kontrolle gekriegt. Die meinten das auch gut, die haben auch an Jesus geglaubt und haben auch ehrlich für ihn gelebt. Aber sie konnten diese eine Sache nicht so recht verknusen. Sie hatten das nicht wirklich unter Kontrolle. Und das stach in ihrem Herzen und deswegen begannen sie jetzt auch gegen Paulus zu sticheln. Ja, also er sagt, dass bei manchen sind Neid und Streitsucht mit im Spiel. Die haben wahrscheinlich so ein bisschen gegen ihn dann auch immer so, ja, bei dem, da ist nur die Hälfte vom Evangelium und bei uns ist mehr und wir bringen hier die volle Botschaft und so weiter. Und also auf diese Art und Weise dann immer irgendwo so ein bisschen gestichelt, nicht wahr? Der andere, der ist dann nicht ganz so gut wie wir und bei uns ist dann doch noch ein bisschen die bessere Musik, kommt doch zu uns. Und Paulus hat das mitgekriegt, dass hier Leute über ihn dummes Zeug erzählen. Und wie reagiert er? Ich bin mir sicher, das hat ihn auch nicht kalt gelassen. Ne? Sowas lässt einen nicht kalt, glaubt mir. Wenn man dann auch noch so von anderen Christen hört, so, dass man nicht ganz richtig ist, dass man in die Pfanne gehauen wird und ohnehin irgendwie in einer bedrängten Situation ist, also das kann einem schon im Herzen wirklich zu schaffen machen. Aber auch hier hat es Paulus irgendwann wieder gedämmert und er sagte sich, es geht doch gar nicht um mich. Es geht doch ums Reich Gottes. Und wenn die Leute dann eben von Jesus erzählen und gegen mich dann ein paar Pfeilchen abschießen, ist doch nicht so schlimm. Das ist doch nicht so wichtig. Ich stehe doch nicht im Mittelpunkt. Also besser, sie reden aus falschen Motiven von Jesus, als sie reden mit reinem Herzen nicht von Jesus. Dann passiert nämlich gar nichts. Also freue ich mich drüber, auch wenn gegen mich immer so ein bisschen gepiekst und geschossen wird, weil Jesus ja bekannt gemacht wird. Lass sie doch reden. Hauptsache seine Sache geht voran. Wisst ihr, ich finde, Paulus war genial im Finden von positiven Perspektiven. Also das möchte ich so können wie er. An der Stelle so zu reagieren. Wie schwierig seine Lage auch immer war, er erinnerte sich immer wieder daran, dass sein Gott die Dinge doch in der Hand hält. Und das hat ihn letztlich geformt. Diese Sichtweise hat ihn letztlich zu einem fröhlichen Menschen gemacht, der nicht nachtragen musste, der nicht irgendwie sich ständig wehren musste, so falsch bin ich aber auch nicht und so. Ich möchte das zum Schluss so ein Stückchen auf uns übertragen. Wie gehen wir in unserem Leben damit um? Denn wisst ihr, ich glaube, hier geht es nicht nur so um die großen Lebenskatastrophen, ins Gefängnis geworfen zu werden, ein Krieg, der irgendwo losbricht. Davon hören wir ja auch. Aber es geht auch hier um die kleinen Nervereien des Alltags, die uns ja viel öfter begegnen. Das kennen wir doch auch, so Nervereien mit den Nachbarn, Schwierigkeiten mit den Arbeitskollegen, Probleme mit den Kindern, Diskussionen mit dem Ehepartner, Diskussionen in der Gemeinde mit irgendwelchen Leuten, die Sachen anders sehen als ich. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Drehen wir einfach nur so verdrehen wir unsere Augen und schauen weg so und denken, warum gerade ich, ne? Warum muss ich jetzt hier in dieser Nerverei mit dem da durchgehen? Oder fragen wir, Herr, was kannst du aus dieser Situation machen? Haben wir die Sicht dafür, dass unser Gott doch die Macht in Händen hält, auch aus den nervigsten Dingen unseres Alltags, was Gutes bei rauskommen zu lassen? Ich rede hier von Paulus, dem großen Evangelisten, aber es geht dich an, in deinem kleinen nervigen Alltag zu sagen, Gott, du kannst immer noch eine Sache drehen. Du stehst doch weit drüber. Und wisst ihr, an dieser Stelle entscheidet sich zum großen Teil, zu was für Menschen wir werden. Gerade diese kleinen Nervereien, die haben nämlich das Potenzial, dass sie uns den Tag verderben und die Stimmung ruinieren und uns damit so auf Dauer zu griesgrämigen, missmutigen und damit für andere auch ungenießbaren Menschen werden lassen. Menschen, die immer meckern, immer, oh, das ist nicht und das ist nicht und hier fehlt es noch und da noch. Aber diese Dinge bergen eben auch die Chance, dass wir sie nutzen, Gott in unserem Leben zum Zuge kommen zu lassen, ihn am Wirken zu sehen. Ich glaube, hier liegt der Schlüssel. Deswegen kehr dich ab von dieser Warum-Frage. Warum passieren diese Dinge gerade mir? Warum nicht meinem Nachbarn oder so? Weißt du, du wirst auf dieser Welt nie eine Antwort finden. Es gibt Dinge, die im Leben passieren, die werden wir nicht verstehen, die werden wir ein Leben lang auf dieser Welt nicht verstehen, auch wenn wir mit Gott leben. Deshalb kehr dich ab von dieser Warum-Frage. Sie gibt dir nichts. Sie nimmt nur. Sie nimmt und nimmt und lässt dich allein zurück. Kehr dich auch ab von der Frage, wie geht's mir gerade? Denn diese Frage hält dir ständig nur vor Augen, was im Moment noch nicht so ganz gut und nicht so ganz unbefriedigend und wenn du das dann hast, dann findest du aber wieder was, ne? Das ist auch noch nicht so ganz gut. Und du kannst von einem zum anderen rennen, du wirst nie wirklich zufrieden sein. Wer sich ständig nur mit seinem derzeitigen Befinden beschäftigt und womöglich sich noch mit anderen vergleicht, der hat schon verloren. Da hast du schon verloren. Du kannst gar nicht gegen an. Es wird dich griesgrämig machen. Wende dich vielmehr der Frage zu, wozu kann das dienen? Wozu kann diese zugegebenermaßen schwierige, niederdrückende Situation im Leben dienen, wenn Gott sich jetzt dieser Sache annimmt? Denn das ist der Punkt, um den es geht. Was kann er daraus machen? Was hat er für Möglichkeiten, trotz allem daraus entstehen zu lassen? Diese Frage kann uns Hoffnung geben, weil sie nach vorne schaut. Ich habe eine Weile überlegt, was ich für einen Schluss noch mache für diese Predigt. Und ich musste zwischendrin, als ich das so vorbereitet habe, immer wieder auch an diejenigen denken, die vielleicht gerade jetzt durch eine schwere Situation hindurch müssen. Denn die gibt es ja auch. Leute, bei denen wirklich etwas Schlimmes im Leben gerade passiert ist. Und die nicht im Traum daran denken, danach zu fragen, wozu diese Sache jetzt gut sein kann. Ganz einfach, weil der Schmerz noch viel zu groß ist. Weil sie den Blick noch gar nicht abwenden können von dem Verlust oder der Verletzung oder der Enttäuschung. Und die mir vielleicht am liebsten an den Hals gegangen wären, während dieser ganzen Predigt. Weil sie sich gesagt haben, ich soll fragen, wozu das gut gewesen ist. Du hast sie doch nicht mehr alle. Das gibt's ja auch. Ich möchte euch einfach zum Schluss versichern, dass ich diese Predigt jetzt nicht leichtfertig gehalten habe. Und ich weiß sehr genau, es gibt Situationen, da kann ich nicht einfach sagen, oha, das ist aber sehr schlimm. Naja, jetzt drehen wir uns mal um und fragen uns, wozu kann das Ganze denn gut sein? Es gibt Situationen, da geht das nicht. Wenn ich einen Verlust erleide, dann muss ich ihn betrauern. Und wenn ich einen menschlichen Verlust erleide, dann muss ich ihn unter Umständen auch erstmal lange betrauern. Ich bin überhaupt kein Freund davon, dass gläubige Menschen, die durch eine schwere Zeit gehen, sich so quasi eine fromme Maske aufsetzen sollen. Ne? Wir müssen nur glauben, dass Gott schon alles wieder in Ordnung bringt und dann wird das schon alles. Nein, Glaube muss ehrlich bleiben an dieser Stelle. Leben mit Gott muss ehrlich bleiben. Und da, wo das Leben mir übel mitgespielt hat, da muss ich als Mensch und auch als Mensch, der mit Gott lebt, ehrlich Dinge betrauern und muss durch alle Phasen der Trauer hindurch, Verleugnung, Wut, Depression, was dort alles mit hineinspielt. Das ist für uns genauso wichtig. Aber lasst uns noch einmal zu Paulus zurückkehren. Wisst ihr, die meisten Bibelausleger gehen davon aus, dass der Philipperbrief erst gegen Ende seiner ersten Gefangenschaft geschrieben wurde. Er hatte also schon eine lange Haft hinter sich. Ich bin überzeugt, dass es ihm am Anfang seiner Haft auch noch anders gegangen ist. Ich bin überzeugt davon, dass er das erstmal lernen musste, dass Paulus auch an dieser Stelle erstmal selber durch eine Schule hindurch musste. Denn solche Fragen kommen ja ganz automatisch. Warum? Und Paulus war ja kein Übermensch. Und ich möchte daraus ganz einfach diesen Schluss ziehen. Ich glaube, Paulus hat lange gebraucht, auch um sich von dem Warum zu lösen. Und er hat eine ganze Weile gebraucht, bis er dann sein Leben und sein Schicksal wirklich auch in Gottes Hand legen konnte. So viel Zeit muss sein. Und so viel Zeit darf sein. Gott hat auf Paulus gewartet. Gott wird auch auf dich warten. Wichtig ist nur, dass du das wieder neu zu deinem Ziel erklärst. Ich will nicht bei dem Warum stehen bleiben. Ich will nicht ewig nachtragen. Menschen nicht und Gott auch nicht. Ich will glauben, dass mein Gott, der im Himmel ist, immer noch Gutes machen kann aus meiner Situation. Und wenn du das versuchst, dann wird das Früchte zeigen. Und dann wird Gott mit der Zeit auch dich vielleicht wieder zu einem fröhlichen und zuversichtlichen Menschen machen können. Das wäre doch was, oder?